Fragen. Und zwar wollte ich kurz was über die englische eigentümlich frei Website erzählen. Die kennen Sie vielleicht schon. Wenn nicht, dann schauen Sie bitte bei equityandfreedom.com. Equityandfreedom.com, also E und F. Wenn Sie Gesinnungsfreunde im Ausland haben, die des Deutschen nicht so mächtig sind, aber sich für libertäre Entwicklungen oder unlibertäre Entwicklungen in Deutschland und Österreich interessieren oder auch in Europa, dann empfehlen Sie doch bitte diese Webseite. Wir haben etwa 1 bis 2 Artikel pro Woche, die wir meist vom eigentümlich frei übersetzen und dort aufstellen. Hin und wieder auch Artikel von Thorsten Hinz, der ja EF-Autor ist, aber dann ist es manchmal ein Artikel von ihm in der Jungen Freiheit. Oder Ellen Kositzer, die auch EF-Autorin ist, und dann ist es ein Artikel von der Seite secession.de. Und das andere ist, was ich heute hoffentlich mit einem schönen PowerPoint-Display erzählen werde. Zum Teil ist das in diesem Buch, Jesus der Kapitalist, von mir. Und da habe ich ein paar Exemplare davon hier. Kostet 16,99 €. Und jetzt können Sie mich mal beobachten, wie ich versuche, die Technik auf Reihe zu bekommen. Vielen Dank hier vorne für den Adapter.
Was die meisten von Ihnen sicher wissen, aber ich trotzdem noch mal aussprechen möchte, Robert Grötzinger kommt aus dem Reich des Chaos. Er ist aus England angereist. Und da, wo Leute gerade einfach entschieden haben, mit Mehrheit einen eigenen Weg zu gehen und uns Unionseuropäer deswegen leider zwingen. Ich meine, wir machen das nicht freiwillig, ja, aber wir müssen ihnen jetzt große Schwierigkeiten machen. Das geht halt nicht anders. Und sollen Sie sehen, was Sie davon haben, einen eigenen Kopf haben zu wollen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder macht, was er will? Dann gibt es eben Brexit-Chaos. Und ich freue mich auf den Beitrag über libertäre Gegenstrategien. Wenn es Kampf und Gegenkampf und Macht und Machtkampf gibt, dann wird uns Robert Grötzinger jetzt sagen, was macht der Libertäre, um in diesem Kampf der Sozialismen bestehen zu können. Du hast alle Lösungen?
Noch nicht. Doch.
Gut, sind da.
Wir sind da. Herzlichen Dank. So, brauche ich nur noch meine Maus. Und dann... So, kann man mich noch hören? Ja. So, nochmal guten Morgen. In seinem Buch Der Todestrieb in der Geschichte schreibt der Igor Schafarewitsch, Sozialismus sei eine der universalsten Grundkräfte, die im Verlauf der Menschheitsgeschichte wirksam sind. Ich sehe das ähnlich. Meine Rede dreht sich darum, was diese universalen Grundkräfte sind, welche anderen Grundkräfte es gibt und wo sich der Libertarismus innerhalb dieser Grundkräfte positioniert bzw. positionieren sollte. Es geht mir um die religiösen Dimensionen der Politik. In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen erläutern, warum der Libertarismus, obwohl er unwiderlegbar ist, so schwach ist. Das ist die Werbeeinlage, die können wir jetzt überspringen. Hier ist mein Überblick. Wir fangen an mit den 3 Grundreligionen. Ich fange mit einer Geschichte aus der griechischen Mythologie an. Das Urteil des Paris. Paris, ein Prinz aus dem Herrscherhaus Trojas, wird von 3 Göttinnen aufgesucht. Er soll sagen, wer von den 3 die schönste ist. Um ihn zu überzeugen, verspricht ihm jede von ihnen eine bestimmte Belohnung. Hera, die Ehefrau des Zeus. Können wir das sehen hier? Moment. Das ist die. Yay. Super. Die Ehefrau des Zeus bietet Paris die Oberherrschaft über ganz Asien und Europa an. Athene, die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes bietet ihm Weisheit und Kriegslist an. Aphrodite, die Göttin der Liebe, bietet ihm die schönste sterbliche Frau der Welt an. Diese Frau namens Helena ist aber schon verheiratet. Das stört weder Aphrodite noch Paris, der sich für Aphrodite entscheidet und somit für Helena. Der Ehemann der Helena, Menelaos, hat durchaus was dagegen. Daher löst der Raub der Helena den Trojanischen Krieg aus. Mythologien wie diese erzählen uns immer etwas über den menschlichen Zustand, die menschliche Natur. Vom kanadischen Psychologieprofessor Jordan Peterson habe ich gelernt, alte Geschichten wie diese haben einen ganz bestimmten Grund, aus einem ganz bestimmten Grund, Jahrhunderte und Jahrtausende überlebt. Sie wurden von einer Generation zur nächsten weitergereicht, zunächst nur verbal, lange vor der Erfindung der Schrift. Der Grund laut Peterson ist, diese Geschichten erzählen die Wahrheit. Natürlich nicht die historische Wahrheit, aber sie erzählen die Wahrheit über uns. Sie harmonieren mit unserem inneren Wesen. Sie stimmen mit uns überein. Jetzt brauche ich das nicht so wild. So, über Jahrtausende haben wir uns unendlich viele Geschichten erzählt. Bevor wir sprechen konnten, haben wir uns gegenseitig beobachtet und die erfolgreichen Handlungen nachgeahmt. Erfolgreich war das, was mit unserer Natur übereinstimmte. Sprache machte diesen Kopiervorgang effizienter. Die Geschichten, die wir uns erzählten, waren umso erfolgreicher, das heißt, wurden umso häufiger weitererzählt, je mehr nützliche Informationen sie uns vermittelten. So, sagt Peterson, muss man auch die Wahrheit der Bibel verstehen. Als vielfach destillierte Wiedererzählung von mehr oder weniger wahren historischen Begebenheiten, bis sie einen so hohen Nützlichkeitsgrad entwickelten, dass sie in den Status der einer allgemein brauchbaren Lektion erreichten. Peterson nennt diese Geschichten hyperreal. Was lehrt uns das Urteil des Paris über den Zustand des Menschen? Die Meta-Lektion ist diese: Als endliche Wesen stehen wir manchmal vor einer unausweichlichen Situation. Wir können zwar noch wählen, aber wir können der Wahl selbst nicht ausweichen. Speziell in diesem Fall repräsentieren die drei Göttinnen meiner Meinung nach die drei Grundeinstellungen zum Leben, die der Mensch wählen kann. Und zu diesem Schluss kam ich, nachdem ich die Schriften von Gary North über die drei Grundreligionen las. North erwähnt das Urteil Paris nicht, aber ich sehe eine bemerkenswerte Übereinstimmung. North sagt, es gibt für Menschen eine Wahl zwischen drei Grundreligionen. Er nennt sie Power, Dominion und Escape, also Macht, Herrschaft und Flucht. Machtreligion definiert North als Negation des eines Schöpfergottes und gleichzeitige Autonomie oder gar Vergöttlichung des Menschen oder eines Menschen, manchmal auch der Vergöttlichung eines anderen Teils der Schöpfung, mit mächtigen Menschen als Fürsprecher und Repräsentanten dieses Teils. Wir sehen in solchen Religionen die Tendenz zur Vereinheitlichung von Staat und Religion. Staatsdienst wird zum Gottesdienst. Das andere ist jetzt die Herrschaftsreligion, die definiert North als Anerkennung der Souveränität des Schöpfergottes, die Notwendigkeit für Prinzipien zu kämpfen und zugunsten des Schöpfergottes Risiken einzugehen. Unter der Herrschaftsreligion komme es zur Herrschaft des Menschen über die Welt, aber unter Beachtung der Gebote des Schöpfergottes. Im Gegensatz zur Machtreligion gibt es unter der Herrschaftsreligion über den Menschen noch eine überirdische Instanz. Es kommt in der Tendenz zur Gewaltenteilung. Die vier Gewalten sind
Individuum, Familie, Kirche und Staat. Fluchtreligion ist laut Norden die Religion Ohren. Fluchtreligion? Hallo? Thank you.
Fliegender Wechsel. Fluchtreligion ist laut North, und jetzt muss ich das festzurren, so. Fluchtreligion ist laut North die Religion derer, die die Ausübung von Macht ohne Gott für eine Falle und Illusion halten. Eine Falle und Illusion auch für die Machthaber. Gleichzeitig aber scheuen die Anhänger der Fluchtreligion die Anforderungen und die Verantwortung, die mit der Herrschaftsreligion einhergehen. Dies hat zur Folge, dass sich Anhänger der Fluchtreligion oft in ihre kleine eigene Welt zurückziehen und das Sagen im Lande jenen überlassen, die entweder der Machtreligion oder der Herrschaftsreligion anhängen, welche nun gerade die Oberherrschaft hat. Die beiden erstgenannten Religionen stehen in einem ewigen Glaubenskampf gegeneinander, so North. Sie schließen sich gegenseitig aus. Anhänger der Fluchtreligion schließen sich implizit immer derjenigen der beiden Religionen an, die im ewigen Glaubenskampf momentan die U-Bahn hat. Und das ist im Moment die Machtreligion. Übertragen auf das Urteil des Paris finde ich Folgendes. Athene, Göttin der Weisheit, repräsentiert die Herrschaftsreligion. Oder fast. Da es in der griechischen Mythologie keinen Schöpfergott gibt. Darauf komme ich gleich noch zurück. Aber immerhin hat die Weisheit einen äußerst hohen Stellenwert in der Bibel. Außerdem ist Athene die Göttin der Kunst, des Handwerks und der Handarbeit. Und der Wissenschaft. Das kommt einem Schöpfergott schon recht nahe. Wenn auch der wichtige Unterschied bleibt, dass der biblische Schöpfergott außerhalb der Schöpfung steht und nicht wie Athene und der Rest der Götter des Olymps Teil des Universums ist. Hera, die Paris die Macht über Asien und Europa verspricht, repräsentiert offensichtlich die Machtreligion. Aphrodite repräsentiert die Fluchtreligion. Paris verweigert die Last der Machtausübung. Er will aber auch nicht die Verantwortung, die mit der Weisheit einhergeht. Er will die Belohnung, die schöne Frau, aber ohne Arbeit und ohne Verantwortung. Er will sich in seine eigene kleine Welt zurückziehen. Dasselbe Muster sehen wir in der noch älteren Geschichte von Adam und Eva. Allerdings wählen Adam und Eva die Machtreligion. Die ist nämlich durch den Baum der Erkenntnis von über Gut und Böse repräsentiert. Die Schlange sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr wie Gott. Ne? Die Vergöttlichung des Menschen, eine Illusion. Anstelle der Athene haben wir den Baum des Lebens. Sie erinnern sich, es gab da noch einen anderen Baum. Und Aphrodite ist meiner Meinung nach der Rest des Paradieses. In dem Adam und Eva geblieben wären, hätten sie weder vom einen noch vom anderen Baum gegessen. Sie wären infantil geblieben, ohne Macht, aber auch ohne Verantwortung. In der Bibel taucht der Kampf Machtreligion gegen Herrschaftsreligion immer wieder auf. Beispiele: Exodus-Geschichte, Pharao gegen Moses oder Propheten gegen die Könige Judas und Israels oder die Versuchung Christi, Satan gegen Jesus. Es geht in der Bibel hauptsächlich um diesen Grundkonflikt. Im weiteren Verlauf meiner Rede werde ich auf diese zwei Hauptreligionen konzentrieren und komme zum Schluss nochmal auf die Fluchtreligion. So, jetzt zum Punkt Souveränitätsstrukturdimension. In jeder Gesellschaft müssen zwingend 5 Fragen beantwortet werden. Das sind diese 5 Fragen. Wer ist verantwortlich? Wem gegenüber bin ich rechenschaftspflichtig? Was sind die Regeln? Was bekomme ich, wenn ich gehorche oder nicht gehorche diesen Regeln? Und hat diese Institution eine Zukunft? Diese 5 Fragen repräsentieren die 5 Elemente der Souveränitätsstruktur einer jeden Gesellschaft. Souveränität entspricht, jede Frage entspricht einem Wort hier, wer ist verantwortlich? Souveränität, dann Autorität, Hierarchie, Gesetz, Ethik, Sanktionen, positive oder negative, Erbfolge, Kontinuität. Laut North sind diese 5 Kategorien in jeder Gesellschaftstheorie zu finden. Entweder werden sie bewusst ins Feld geführt, oder sie werden lediglich stillschweigend vorausgesetzt. aber sie sind immer vorhanden. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn irgendetwas nicht funktioniert oder es absehbar in Zukunft nicht funktionieren wird, ist die Fragestellung allein schon eine Beantwortung der fünften Frage. Was passiert dann? Als erstes schauen wir, ob am bestehenden System etwas Peripheres geändert werden kann. Also zum Beispiel in einem bestehenden Gesetz die Anreize, also die positiven und negativen Sanktionen, ob die geändert werden müssen. Damit sind wir bei Punkt 4. Wenn das nicht ausreicht, muss das Gesetz grundlegend überholt werden oder ein ganz neues Gesetz her. Damit sind wir bei Punkt 3. Was aber, wenn das nichts bringt, dann wechseln wir die Regierung aus, also die Autorität. Damit sind wir bei Punkt 2. So, und jetzt kommt ein Knackpunkt, an dem unsere Gesellschaft krankt. Was ist, wenn eine Gesetzesanpassung, ein neues Gesetz, eine neue Regierung nichts ändern und das System immer noch den Bach runtergeht? Dann müssen wir uns der Frage stellen, wer ist hier eigentlich souverän? Das ist die Frage, die man sich in Großbritannien jetzt stellt. Ist es das Parlament oder das Volk? Die Machtreligion stellt den Menschen oder einen bestimmten Menschentypus an diese Stelle. Einen Erleuchteten etwa oder Inhaber geheimen Wissens. Er ist ein Mensch, dem gottgleiche Eigenschaften zugeschrieben werden. Der ägyptische Pharao war ein solcher Menschentypus. Ebenso die sozialistischen Führer des Ostblocks wie auch Adolf Hitler. Es ist kein Zufall, dass Lenin einbalsamiert in einer Pyramide liegt. Heutzutage ist man etwas aufgeklärter und erklärt die Mehrheit zu einer Art Gottersatz. Was immer diese Mehrheit will, gilt. Verfassungen, die die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung garantieren sollen, sind über kurz oder lang nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Wie auch immer, Mehrheit oder einzelner Diktator, der Mensch wird als souveräner Herrscher des Planeten betrachtet. Jedenfalls, solange keine intelligenteren und mächtigeren Außerirdischen die Erde erobern. So, hier ist aber das grundlegende Problem. Kein Mensch kann souverän sein, jedenfalls nicht für immer. Irgendwann stirbt er, insofern holt ihn der Zufall ein. Dann ist der Zufall der Existenz der wahre Souverän. Aber das ist ein Paradox. Der Zufall kann nicht souverän sein. Also versuchen Menschen der Moderne, diesen Souveränitätsposten mit irgendwelchen Ideologien zu füllen. Es endet immer damit, dass sich irgendwelche Einzelpersonen zu gottgleichen Herrschern emporschwingen. Der grundsätzliche Unterschied ist die Ablehnung der Idee der Autonomie des Menschen. Ein weiterer Unterschied ist, dass zumindest die modernen Ideologien ganz eindeutig Kopfgeburten sind, also jetzt im Vergleich zu alten altorientalischen Machtreligionen, grundsätzlich Unterschied zu heute. Und bei der Herrschaftsreligion, zumindest bei der jüdisch-christlichen, sehen wir stattdessen Anzeichen, wie vorhin schon beschrieben, einer Herauskristallisierung nach einer generationenübergreifenden Folge von Erzählungen von Versuch und Irrtum. So, es gibt in der Bibel übrigens ein Indiz dafür, dass es sich im Fall der zehn Gebote genauso verhalten hat. Übrigens gibt es Anzeichen dafür, dass die zehn Gebote eine fünfstufige Souveränitätsstruktur repräsentieren, nämlich 2x5, ebenso wie die fünf Bücher Mose. Die zehn Gebote stehen in Exodus 20. In Exodus 18, also kurz davor, erfahren wir, dass Moses bei allen Streitereien zwischen Mitgliedern des hebräischen Volkes Recht sprechen musste. Es heißt, die Leute mussten vor Moses von Morgen bis Abend anstehen. Als seinem Schwiegervater das sah, sagte er zu Moses, du richtest dich zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist. Und er gab ihm den Rat, er solle örtliche Vorsteher ernennen, die leichteren Fälle bearbeiten sollten und nur die schwierigen an ihn weiterleiten. Ich sehe in dieser Geschichte einen versteckten Hinweis auf den von mir vermuteten historischen Ursprung der zehn Gebote. Sie haben sich in einem Prozess von Versuch und Irrtum, der sich über viele Generationen hinwegzog, als jene zentralen Gebote herauskristallisiert, die, wenn sie eingehalten werden, maximalen inneren Frieden und unter den gegebenen Umständen maximal möglichen Wohlstand hervorbringen. Vermutlich wurde dieser Ausleseprozess hin und wieder von Ausnahmepersonen wie Moses beschleunigt, die klarer und schneller als andere zum Wesenskern des Konfliktes durchdrangen. Nun könnte man sagen, es hätten doch auch andere Gebote zustande kommen können. Der Zufall hat eben zu diesen Geboten geführt. Dazu sage ich Folgendes. Sie kennen die Naturkonstanten. Sie haben vielleicht auch schon mal davon gehört, dass eine winzige Abweichung in auch nur einer dieser vielen Naturkonstanten dazu geführt hätte, dass das Universum entweder nach viel zu kurzer Zeit wieder in sich zusammengefallen oder viel zu schnell auseinandergestoben wäre, sodass die Entstehung des Lebens keine Chance gehabt hätte. Das wird von manchen als Gottesbeweis betrachtet, ist es aber nicht. Es ist ein Indiz, nicht mehr. Mein Punkt ist dieser. Ich glaube, dass es im Universum neben den Naturkonstanten auch Ethik- und Moralkonstanten gibt. Und dass man sie durch Versuch und Irrtum entdecken kann, wie die Naturkonstanten. Und dass das schon vor Jahrtausenden geschehen ist. Und dass sie unter anderem mit den 10 Geboten kodifiziert wurden, nach einem langen Entdeckungsverfahren. Eine solche Vorstellung deckt sich übrigens mit der Chaostheorie. In ihr wird postuliert, dass Ordnung zwar spontan aus Chaos entstehen kann, aber nicht ohne weiteres. Ohne sogenannte Attraktoren kann keine Ordnung entstehen. Die Naturkonstanten sind solche Attraktoren. Die Gravitationskonstante ist so ein Attraktor. Sie sorgt dafür, dass Himmelskörper ab einer bestimmten Größe dazu neigen, eine Kugelform anzunehmen. Jeder Himmelskörper unterscheidet sich von anderen im Detail, aber im Grundmuster, nämlich in der Kugelform, sind sie im Wesentlichen gleich. Genauso sieht es mit funktionierenden, prosperierenden und friedlichen Gesellschaften aus. Ihre individuelle Ausgestaltung mag unterschiedlich sein, aber ihre Grundgebote und ihre moralischen Grundsätze müssen identisch sein. Sonst können sie sich nicht weiterentwickeln und fallen in sich zusammen oder werden von anderen Gesellschaften übernommen. Ich habe den Eindruck, dass irgendwo in diesem Abschnitt ich eine Seite übersprungen habe, aber hoffentlich kommen Sie noch mit. So, jetzt kommt die Gesellschaftsstrukturdimension. Es gibt genau 2 Grundgesellschaftsformen, die segmentär-anarchische und die entsegmentarisierte. Ich nehme diese Begriffe aus dem Buch Widerstand von unserem Freund Stefan Blankertz. Wo ist er? Ja, danke schön. Aus diesem Buch sind auch die folgenden Schaubilder. Segmentäre Gesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass Streit zwischen den Mitgliedern dadurch gelöst werden, dass Streitparteien Verbündete in ihrem Verwandtschaftsnetz suchen, bis die beiden Segmente in gleicher Stärke aufeinandertreffen. Dabei treten solche Personen zutage, die ungefähr gleiche Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Streitparteien haben. Verwandtschaft ist hier kein biologischer, sondern ein politischer Begriff. Diese Personen wollen es sich mit keiner der beiden Seiten verscherzen, also empfehlen sie einen Weisen, der verwandtschaftlich hinreichend entfernt von den beiden Parteien ist und der so zum situationsbezogenen Richter wird. In der entsegmentarisierten Gesellschaft steht im Zentrum kein Weiser, sondern ein Befehlshaber oder König. Anstelle eines Netzwerks verwandtschaftlicher Solidarität haben wir einen hierarchischen Erzwingungsstab. Der Befehlshaber hat Rivalen um die Macht. Entweder er macht sie unschädlich oder er kauft ihr Wohlverhalten. Die entsegmentarisierte Gesellschaft sieht optisch diesem Bild einer Pyramide recht ähnlich. Das trifft sich gut, denn die Pyramide steht symbolhaft für eine der extremsten entsegmentarisierten Gesellschaften, nämlich das alte Ägypten. An ihrer Spitze steht der unhinterfragbare Gottkönig. Er hält seine Macht mit Hilfe einer strengen und unflexiblen Ordnung fest. Er braucht Gewalt, um die Ordnung und seine Macht aufrechtzuerhalten. In Wahrheit gibt es auch in der segmentär anarchischen Gesellschaft eine Hierarchie, siehe den Weisen. Also ist es vielleicht besser, von einer segmentären Gesellschaft zu sprechen, die im Gegensatz zur pyramidalen steht. Sie entspricht der natürlichen Ordnung von Hans-Hermann Hoppe, das hierarchische Resultat anarchischer Gesellschaften. Sie sind das natürliche Ergebnis freiwilliger Transaktionen zwischen Privateigentumsbesitzern. Hier ein Zitat aus dem Buch, aus seinem Hoppes Buch Demokratie, der Gott, der keiner ist. Als Resultat eines weiten Spektrums menschlicher Talente werden in jeder Gesellschaft minimaler Komplexität einige Individuen rasch den Status einer Elite erreichen, aufgrund überlegener Leistungen hinsichtlich Vermögen, Weisheit, Mut oder einer Kombination davon, werden einige Individuen natürliche Autorität erlangen und ihre Meinungen und Urteile werden weitreichenden Respekt genießen. Zitat Ende. Das sind die Weisen im Blankertz-Modell. Sie erlangen diesen Status, weil ihre Urteile besser an den moralischen Konstanten oder Attraktoren angepasst sind als die Urteile anderer. Und weil die anderen Mitglieder der Gesellschaft das erkennen, weil sie diese Urteile mit ihrem inneren Wesen harmonieren. Es ist kein Zufall, dass die früheren Hochkulturen wie Ägypten und Mesopotamien vor allem für ihre Pyramiden bekannt sind. Diese Kultorte symbolisierten auf perfekte Weise ihre Gesellschaft. Bei Schafarewitsch erfahren wir, wie eine solche im doppelten Sinne Pyramidengesellschaft funktionierte, nämlich die Gesellschaft der Inka, wie sie von den spanischen Eroberern beobachtet wurde. Streng hierarchisch, mit abstrusen und völlig unflexiblen Regeln, auch technologisch erstarrt. Das Volk der Hebräer, das eigentlich 12 Völker war, war dagegen eine segmentäre Gesellschaft. Der weiseste ihrer Weisen war Moses und der brachte dem Volk das Gesetz Gottes. Neben der Gesellschaftsstruktur gibt es die Zeitstrukturdimension. Es gibt zwei und nur zwei Arten, sich den Zeitverlauf der Welt oder des Universums vorzustellen. Entweder er ist linear oder er ist zyklisch. Eine lineare Zeitvorstellung bedeutet, dass es einen definierten absoluten Anfang und ein definiertes absolutes Ende der Zeit gibt. Eine zyklische Zeitvorstellung geht einher mit der Vorstellung eines unendlichen Universums, eines, das nicht entstanden ist und auch nicht vergehen wird, sondern eines, in dem sich alles irgendwie und irgendwann zwangsläufig wiederholt, in dem es zwar Bewegung gibt, aber keine nachhaltige Entwicklung, sondern ein ewiges Auf und Ab, vor und zurück. Die alten Ägypter hatten eine zyklische Weltvorstellung, die alten Griechen auch. In der Antike waren es allein die Hebräer, die eine lineare Weltvorstellung hatten, die daher auch eine Vorstellung von Fortschritt hatten. Sichtbar zum Beispiel an der Exodus-Geschichte. Gott führte das Volk aus der Gefangenschaft ins gelobte Land. Das war Fortschritt. Das Volk der Hebräer war also eine segmentäre Gesellschaft mit linearer Weltvorstellung, die im Entdeckungsverfahren jene Regeln aufstellte, die ein friedliches Zusammenleben am besten zu garantieren schienen. Und sie erklärten sich ihr Weltmodell mit einem Schöpfergott, der nicht nur die Naturkonstanten, sondern auch die Ethik- und Moralkonstanten festgelegt hatte, der also souverän war und den zu missachten über kurz oder lang zu negativen Sanktionen führen würde. Den zu achten aber zu Segnungen führen würde. Kurz, eine segmentär-lineare Gesellschaft. Es gibt auch segmentär-zyklische Gesellschaften. Diese bleiben auf dem primitiven Niveau der Steinzeit Naturvölker. Sie sind zwar frei, in dem Sinn, dass sie keinen Gewaltherrscher kennen, aber sie kennen den Sinn des Fortschritts ebenfalls nicht. Sie leiden daher unter hoher Sterblichkeit. Es gibt oder gab pyramidal-zyklische Gesellschaften, das waren in den Hochkulturen der Antike oder beispielsweise die Inka, die einen allenfalls sehr gebremsten technischen Fortschritt kannten. Stattdessen beruhten sie auf Sklaverei. Es gibt auch pyramidal-lineare Gesellschaften, diese sind aber meist von kurzer Dauer. Der Marxismus-Leninismus und der Nationalsozialismus waren Versuche, eine pyramidal-lineare Gesellschaft zu schaffen. Das Problem war, wie zuvor beschrieben, der Souverän. Der Mensch ist nicht zum wahren Souverän geboren. Und pyramidale Gesellschaften erstarren und bringen den technischen Fortschritt langfristig zum Stillstand. Der Neosozialismus von heute scheint tatsächlich der Versuch zu sein, eine neue pyramidal-zyklische Gesellschaft zu schaffen. Neosozialisten halten zwar den Begriff Fortschritt hoch wie eine Monstranz, aber wenn man sich die Ziele des Neosozialismus genau anschaut, ist Stillstand oder gar Rückschritt das wahre Ideal. In der Klimapolitik ist die Steinzeit das Vorbild. In der Genderpolitik will man zurück in die Zeit, als Eva noch nicht aus Adam herausgeschnitten war. Adam also, warten Sie, meine Pointe war, Adam also noch ein Hermaphrodit war. So. Wesentlich ist aber, dass der Neosozialismus aus dem Scheitern eines pyramidal-linearen Projekts entstanden ist. Eine pyramidale Struktur führt zwingend zur Erstarrung, deswegen ist sie langfristig nur mit einem zyklischen Weltbild kompatibel. Während eine segmentäre Gesellschaft sowohl von einem zyklischen als auch linearen Weltbild getragen werden kann. Jetzt könnte man einwenden, dass das Volk der Hebräer kaum für seine technischen Fortschritte bekannt war. Dazu zwei Punkte. Zum einen kannten sie das Sabbatjahr und Jubeljahr, also die Aufhebung der Schulden und Rückführung von Eigentum an den ursprünglichen Besitzer. Das mag seine Berechtigung gehabt haben, war aber der Kapitalbildung langfristig abträglich. Diese Regelung ist im Christentum aufgrund des Kreuzigungsopfers Jesu aufgehoben worden. Ein zweiter Punkt ist dieser. Das hebräische Volk allein war zu klein. Erst mit dem Christentum verbreitete sich das segmentär-lineare Gesellschaftsmodell auf einen ganzen Kontinent, übrigens mit Hilfe der germanischen Stammeskultur. Daraufhin gab es eine erste industrielle Revolution, nämlich im Mittelalter. Und wurde das wissenschaftliche Denken und Forschen geboren und somit das Fundament für die zweite industrielle Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts gelegt. Das Stichwort Mittelalter führt mich zum Schlusspunkt meiner Rede. Hans-Hermann Hoppe hat kürzlich in einer viel beachteten Rede, nachzulesen in Eigentümlich frei, das christliche Mittelalter und sein ethisch-moralisches Fundament, die 10 Gebote, als modellhaft für eine libertäre Gesellschaft beschrieben. Zumindest die letzteren 5 Gebote, da hat das ein bisschen eingegrenzt. Das christlich-jüdische Fundament sorgte für ein dezidiert lineares Weltbild. Und in der dezentralen Ordnung des Mittelalters können wir in groben Zügen auch die segmentäre Gesellschaftsform wiedererkennen, wie sie Stefan Blankertz beschrieben hat. Die moderne Wissenschaft akzeptiert das lineare Weltbild im Prinzip. Am Anfang ist der Urknall und das Ende ist entweder ein Zurückfallen in die Singularität oder eine Ausdehnung bis zum entropischen Wärmetod. Aber beide Enden sind nach gegenwärtiger Erkenntnis zeitlich so weit von uns entfernt, dass die spirituelle Wirkung auf uns die gleiche ist wie die eines zyklischen, unendlichen Weltbildes. Vor allem, wenn man die Frage nach einem Schöpfer ignoriert. Dieses mutwillige Ignorieren ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir in der Moderne von einer eher segmentär-linearen Gesellschaftsform des Mittelalters abgedriftet sind und mit verschiedenen Formen pyramidaler Gesellschaftsformen experimentieren, regelmäßig mit katastrophalen Ergebnissen. Was folgt daraus, insbesondere für den Libertarismus? Wie jeder Mensch haben Libertäre die Wahl zwischen 2 Gesellschaftsstrukturen und 2 Zeitstrukturen, an die sie glauben können. Libertäre neigen üblicherweise der segmentären Gesellschaftsstruktur zu. Über die Zeitstruktur So mein Eindruck, haben die meisten Libertären, soweit ich es erkennen kann, noch nicht ausreichend nachgedacht. Das sollten sie aber tun. Der Libertarismus ist der stringenteste, unwiderlegbare Kritiker des Etatismus unserer Zeit, also der durch Hera personifizierten Macht. Und dennoch ist er, als dieser Etatismus nach der Finanzkrise in ernsthafte Schwierigkeiten geriet, ignoriert worden. Stattdessen steigt mit dem Populismus eine neue Version des Etatismus auf. Und es wächst die Gefahr, dass der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird. Der Grund für die jämmerliche Wirkungslosigkeit des Libertarismus ist, dass viele Libertäre, und ich schließe mich da nicht aus, wie Paris sich größtenteils der Wahl zwischen Hera und Athene widersetzen. Ich meine das in Taten, nicht in Worten. Und sich lieber mit Aphrodite abgeben, also sich der Fluchtreligion unterwerfen und sich in eine eigene kleine Welt zurückziehen, in die Illusion des Paradieses. Ich lasse das mal kurz einsacken. So, der Libertarismus wird erst dann eine wirkmächtige Größe in der Weltgeschichte sein, wenn er sich für Athene entscheidet oder, um beim biblischen Bild zu bleiben, für den Schöpfergott als Souverän einer segmentär-linearen Gesellschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.